ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
London im 17. Jahrhundert. Hier ist Samuel Pepys zu Hause, ein notorischer Schürzenjäger und Theaterliebhaber. Er führt eines der berühmtesten Tagebücher seiner Zeit. Eines Abends 1660 kommt er aus dem Theater und schreibt voller Begeisterung über eine der Bühnenfiguren.
Die bezauberndste Dame, die ich in meinem Leben je gesehen hatte.
Die Dame heißt Edward Kynaston. Der 20-jährige Schauspieler ist auf weibliche Rollen spezialisiert. Er gehört zu den Stars auf der Londoner Bühne. Die betuchten Damen holen ihn nach seinen Auftritten noch im Frauenkostüm im offenen Wagen ab und wollen mit ihm gesehen werden. Als Darsteller von Frauen war Kynaston einer der letzten seines Standes. Am 25. April 1662 erlässt der englische König Charles II. Eine Order.
Von nun an gestatten wir, dass alle Frauenrollen fortan von Frauen gespielt werden dürfen, damit ihre Aufführungen als nützliche und lehrreiche Darstellungen des menschlichen Lebens angesehen werden können.
Nichts weniger als eine Revolution. Denn nicht nur in Shakespeares Theater hat es keine weiblichen Darstellerinnen gegeben, auch in den vielen Jahrhunderten davor hatten Frauen in der Regel auf der Bühne keinen Platz, sagt die Theaterwissenschaftlerin und Genderforscherin Beate Hochholdinger-Reiterer, Professorin am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern. Und das reicht weit zurück.
In der griechischen Antike haben wir keine Schauspielerinnen. Das war auch ganz klar, dass in den Tragödien und den Komödien nur Männer aufgetreten sind. In der römischen Antike gibt es so nicht literarische, tänzerische Formen, den Mimus und Pantomimus. Da wissen wir oder nehmen an, dass da Frauen aufgetreten sind. Aber diese Darbietungen galten als derb, als zotig und hatten auch so den Geruch der Prostitution, des Striptease. Also das waren keine angesehenen Formen.
Das angesehene Theater gilt in der Antike auch als politischer Ort und ist somit in der damals streng patriarchalisch organisierten Gesellschaft nur etwas für Männer. Solcherlei Ansichten haben sich weit über 1500 Jahre im europäischen Kontext in verschiedenen Kulturkreisen gehalten. Nur Italien machte dann eine Ausnahme, in der Commedia dell'arte, während der Renaissance. An den italienischen Höfen treten im 16. Jahrhundert tatsächlich schon Schauspielerinnen auf, lange bevor dies in England oder im deutschsprachigen Raum der Fall ist. England Mitte des 17. Jahrhunderts ist konservativ. Bis 1660 haben die puritanischen Republikaner das Sagen. Ein gutes Jahrzehnt nur, doch mit Folgen für die Künste. Sie verbannen alles, was nach adligem Vergnügen und niederer Moral riecht, auch das Theater. Sie waren durch den englischen Bürgerkrieg an die Macht gekommen, der in der Hinrichtung des absolutistischen Königs Charles I. endet. Erst als mit Charles II. Die Monarchie 1660 in England zurückkehrt, werden die Theater wieder geöffnet. Der neue König liebt das Theater. Vor allem sexuell freizügige Komödien. Bühne frei für die Frauen. Charles lässt in London zwei Theaterkompanien gründen. In einer Aufführung von Shakespeares Othello betritt also 1660, im Antrittsjahr von Charles II., erstmals in England eine Frau öffentlich die Bühne. In der Rolle der unschuldig liebenden Desdemona. Eigens angekündigt im Prolog, der, frei übersetzt, etwa so klingt.
Ich bringe euch Neuigkeiten. Ich sah, wie die Dame sich angekleidet hat. Heute spielt eine Frau. Irrt euch nicht. Kein Mann im Gewand, kein Page im Unterrock.
Wer diese Schauspielerin ist, ist nicht genau überliefert. Es könnte sich um Margaret Hughes gehandelt haben, eine der großen Diven der Zeit. Auch wird ihr eine kurze Affäre mit Charles II. Attestiert und anderen einflussreichen Männern. Im Laufe der folgenden Jahre spielen Schauspielerinnen die Frauenrollen auf der Bühne und nicht mehr Männer. Doch Mitspracherechte haben sie kaum. So dürfen sie beispielsweise nicht Teilhaberin an den Kompanien werden und sind dadurch finanziell schlechter gestellt. Auch ihre Gage ist deutlich niedriger als bei ihren männlichen Kollegen in vergleichbaren Rollen, mit gravierenden Folgen. Sie müssen sich oft zusätzlich prostituieren oder reiche Gönner finden, die sie finanzieren. Das damalige Theater in London zieht ein breites Publikum an. Die ersten Theaterhäuser in der neuen Ära von Charles II. Waren ehemalige Tennishallen. Die Zuschauer sitzen auf einfachen Holzbänken. Für Beleuchtung sorgen Kerzen. Die Räume sind nicht beheizt, sodass die Besucher im Winter frieren. Trotzdem ist das Theater ein Publikumsmagnet. Doch für die Schauspielerinnen im damaligen London ist der Ruhm ambivalent. Denn als schicklich gilt ihre Tätigkeit nicht. Von Anfang an machte jede Menge Klatsch und Tratsch die Runde. Welche Darstellerin hatte eine Affäre oder gar ein uneheliches Kind mit welchem Mitglied der Königsfamilie oder welchem Adligen? Tugendhafte Frauen hatten sich auf die häusliche Sphäre zu beschränken. Dass die Schauspielerinnen nun auf offener Bühne ihre Stimme erheben und ihren Körper zur Schau stellen, erregt die Gemüter und gilt als Skandal. Dabei verlangt das neue Tätigkeitsfeld den Frauen einiges ab. Sie müssen lesen und rasch Texte lernen können, außerdem singen, tanzen und sich wie feine Damen bewegen können. Doch bei aller Ambivalenz ihrer Tätigkeit, die Schauspielerei konnte für Frauen im 17. Jahrhundert in manchen Fällen auch einen gesellschaftlichen Aufstieg bedeuten, der sonst in der Zeit kaum möglich gewesen wäre. Berühmt war damals Nell Gwynn. Sie stammt aus einfachsten Verhältnissen und verkauft zunächst Obst im Theater. Aufgrund ihrer Schönheit und ihres schlagfertigen Mundwerks fällt sie bald auf, wird binnen kürzester Zeit Schauspielerin und ein gefeierter Star. Der Dramatiker John Dryden schreibt ihr weibliche Hauptrollen auf den Leib. Später zieht sie sich von der Bühne zurück, als Geliebte des Königs. Ähnliches lässt sich auch in Deutschland im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert beobachten, sagt Maike Wagner, Professorin für Theaterwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
In den Hoftheatern gab es natürlich auch immer Starschauspielerinnen und die auch gelegentlich durch den engen Kontakt mit dem Hof zum Beispiel auch dann geheiratet wurden von einer Adelsperson, ja, oder zu einer wichtigen Mätresse eines Herrschers wurden oder so, dass man auf so eine Art dann einen sozialen Aufstieg nochmal hingelegt hat.
Manchmal hatten die Frauen jedoch auch keine Wahl. Sie waren als Schauspielerin oft genug unfreiwillig Lustobjekte. So ist es in London im 17. Jahrhundert gang und gäbe, dass sich Männer aus dem Publikum in die Garderobe der Schauspielerinnen begeben, ihnen beim Umkleiden und Schminken zusehen. Die Frauen sind damals Zudringlichkeiten hinter den Kulissen oft schutzlos ausgeliefert. Auch ein Erlass des Königs vom 25. Februar 1664 scheint dagegen nichts ausgerichtet zu haben.
Niemand, gleich welchen Standes, hat sich zu erlauben, das Ankleidezimmer zu betreten, außer denjenigen, welche der Kompanie angehören oder dort angestellt sind.
Jahre später stellte das vom König lizenzierte Duke's Theatre sogar Wachleute ein, um aufdringliche Besucher von den Garderoben der Schauspielerinnen fernzuhalten. Nur ein Viertel dieser frühen, heute noch namentlich bekannten Schauspielerinnen hat, was man damals einen anständigen Lebenswandel nennt, sind also verheiratet, für gewöhnlich mit Schauspielerkollegen, die sie vor Belästigung hinter den Kulissen schützen können. In Deutschland bleibt die Bühne bis ins 18. Jahrhundert größtenteils Männersache. Deutsche Schauspielerinnen gibt es fast nur bei den Wanderbühnen, die als Gegenbewegung zu den festen höfischen Theatern entstehen. Sie unterhalten die Leute mit komödiantischen Stücken, gern auch Possen über den Hof. Eine volksnahe, aber damals wenig gesellschaftlich anerkannte Art des Theaters. Dementsprechend wenig Reputation haben auch die Frauen an diesen Wanderbühnen. Eine Aufwertung des Berufs erreicht Friederike Caroline Neuber. Sie wird Ende des 17. Jahrhunderts in Sachsen geboren und als die Neuberin in die Geschichte eingehen. In ihrer Jugend zogen Komödiantentruppen durch das Land und unterhielten die Zuschauer mit derben Späßen, Akrobatik und improvisierten Szenen rund um die Figur Hans Wurst. Die Truppen zählten zu den Fahrenden, gehörten also zur untersten sozialen Schicht in einer Gesellschaft, in der Sesshaftigkeit für bürgerlichen Anstand und finanzielle Sicherheit stand, so die Theaterhistorikerin Beate Hochholdinger-Reiterer.
Wer da spielen durfte. Das war nicht die bürgerliche Frau, nicht die angesehene Frau, sondern meistens sind ja diese Truppen auch haben aus Familien bestanden. Also man ist in eine Schauspielerfamilie hineingeboren worden, hat den Beruf wie ein Handwerk erlernt und es gibt also zum Beispiel dann im deutschsprachigen Raum eine recht überschaubare Anzahl von Wandertruppen und man hat dann auch innerhalb dieser Truppen geheiratet. Also es gab eigentlich wenig Möglichkeit, aus dem Milieu rauszukommen, so bis ins 18. Jahrhundert. So muss man sich das vorstellen.
Das Leben der Wanderschauspieler war hart. Immer unterwegs, zu jeder Jahreszeit, bei jeder Witterung. Ihr Hab und Gut führten sie stets mit sich, samt Requisiten, Textbüchern und Kostümen.
Aber auch in der Zeit, wenn man schon ein Engagement hatte, waren das keine Arbeitsbedingungen, die irgendeinen Luxus ermöglicht hätten. Natürlich war auch die Mortalität hoch.
Und doch zieht die Welt der Bühnen die junge Friederike Caroline in ihren Bann. Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Vater schließt sie sich 1717 mit ihrem Geliebten und späteren Ehemann Johann Neuber einer fahrenden Komödiantentruppe an, die Theaterwissenschaftlerin Maike Wagner.
Der Schauspielberuf hatte immer eine Faszination, weil man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, weil man gefeiert wird. Das ist auch aufregend. Und gleichzeitig muss man auch sagen, der Schauspielstand war auch immer über den Durchschnitt hinweg gebildet. Ja. Es waren immer Leute, die lesen und schreiben konnten. Es waren immer Leute, die auch ein Geschäft führen konnten.
Die Neuberin stammt aus bürgerlichen Verhältnissen. Ihr Vater ist Gerichtsdirektor, ihre Mutter sehr gebildet. Von ihr lernt Friederike Caroline lesen, schreiben und Französisch. Die Neuberin als junge Frau und Schauspielerin hat offenbar Talent, ist virtuos, gewitzt. Besonders beliebt sind ihre Auftritte in Hosenrollen, in denen sie also in eine männliche Figur schlüpft. Der erotische Reiz spielt dabei sicherlich mit. In weißen Seidenstrümpfen, eng anliegenden Samthosen und ohne Korsett parodiert die Neuberin beispielsweise vier Studenten.
Vor allen anderen vier Burschen von den berühmtesten sächsischen Akademien waren so unvergleichlich charakterisiert, dass ich mein Leben lang nichts Schöneres gesehen habe.
Bei diesem Fan handelt es sich um Johann Christoph Gottsched. Er schreibt diese Zeilen 1725 in der ersten von ihm herausgegebenen deutschen Frauenzeitschrift »Die vernünftigen Tadlerinnen«. Gottsched gilt als Wegbereiter des Theaters der Aufklärung. Und ganz im Sinne der Aufklärung fördert er auch die Bildung von Frauen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft. Ihm schwebt ein Theater vor, welches das Publikum mit Hilfe ernster, moralischer und schlüssig erzählter Stücke erzieht. Die Theaterwissenschaftlerin Hochholdinger-Reiterer:
Das Theater soll reformiert werden, eine bessere Reputation bekommen, auch die Schauspieler eine bessere Reputation. Und von dort an gibt es eigentlich so ein gesteigertes Ansehen auch von Schauspielerinnen.
Die Neuberin nimmt die unverheirateten Schauspielerinnen ihrer Truppe als Pflegetöchter bei sich auf, um einen sittsamen Lebenswandel sicherzustellen. Gemeinsam mit Johann Christoph Gottsched arbeitet sie an einer Reform des Theaters. Sie ersetzen die alten Spektakelstücke durch ein Sprechtheater mit ästhetischem Anspruch und moralischer Botschaft. Die Neuberin leitet ab 1727 ihre eigene Theatergruppe. Sie stellt die Themen des Bürgertums auf die Bühne und begründet damit eine ganz neue Art des Theaters. Auch führt sie übersetzte Stücke aus dem Französischen auf, unter anderem Racine und Voltaire. Maike Wagner:
Im 18. Jahrhundert hatten Frauen in allen Schichten, kann man sagen, größere Spielräume in Bezug vor allen Dingen auf Berufsausübung. Zum einen war es nicht so unüblich, dass Damen aus einer höheren Schicht, also entweder höheres Bürgertum oder Adel, dass sie eine sehr gute Bildung bekommen haben und dann eben durchaus auch zum Beispiel literarisch tätig waren, ja, dass sie geschrieben haben oder dass sie künstlerisch tätig waren.
Auch wenn die Neuberin zwischendurch auch immer wieder Rückschläge erleben muss und am Ende bitterarm stirbt, ihr Theater und auch der Geist der Aufklärung haben etwas verändert in den deutschen Kleinstaaten. Schauspielerinnen gelten nicht mehr automatisch als liederlich. Doch dann eine Zeitenwende zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleon ordnet Europa neu und nimmt auch stark Einfluss auf die deutschen Staaten. unter anderem mit dem Code Napoleon. Das erste moderne, einheitliche Zivilgesetzbuch der Welt schrieb zwar die Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf privates Eigentum fest, es macht allerdings die verheirateten Frauen in Europa zu weitgehend rechtlosen Wesen, als hätte es die Aufklärung nie gegeben, die Theaterwissenschaftlerin Maike Wagner.
Ab dem Moment ist die Frau wirklich definiert als Besitz des Mannes. Und das hat starke Konsequenzen, dass Frauen in jeder Hinsicht vom Mann abhängen. Die durften keine eigenen Entscheidungen treffen, was zum Beispiel Berufstätigkeiten anbetraf.
Die Spielräume der Frauen im 19. Jahrhundert verengen sich, auch auf der Bühne. Zugleich zwängt die Gesellschaft sie in ein strammes Moralkorsett.
Die Frau darf sich auf keinen Fall irgendwas moralisch zu Schulden kommen lassen. Das ist eine komplette Zerstörung ihrer Position, wenn sie das tut. Ja. Und das heißt, junge Frauen, wenn die einen dringenden Wunsch hatten, Schauspielerin zu werden und die Familie verließen und eventuell mit einem Schauspieler davon galoppierten, dann hieß das, das ist ein Point of no return. Ja. Also da gibt es keinen Weg zurück. Sie sind jetzt im sozialen Abseits.
Im 19. Jahrhundert entstand eine Klassengesellschaft auf der Bühne, sagt die Theaterhistorikerin Beate Hocholdinger-Reiterer.
Im 19. Jahrhundert haben wir wirklich Stars, Virtuosinnen, die Gastspiele gegeben haben, also Sarah Bernhardt zum Beispiel für Frankreich oder Eleonora Duse für Italien, die irrsinnig angesehen waren, die auch Reichtum angehäuft haben, die auch ihre eigenen Chefinnen waren, würde man heute sagen, und sowas wie ein Schauspielerinnenproletariat.
Wenige international gefeierte Diven und viele arme Schauspielerinnen. Und in Deutschland? Gibt es da damals schon weibliche Stars?
Armer Goethe, dass du dieses Gretchen nicht erleben durftest. Ein solches Gretchen kommt wohl kaum jemals wieder vor. Das war die Summe von Genialität, die das Auditorium und das ganze deutsche Vaterland noch nie gesehen. Die größte deutsche Tragödie, Marie Singer.
Die größte deutsche Tragödin. Als solche rühmten Theatermacher und Kritiker die Schauspielerin Marie Seebach Mitte des 19. Jahrhunderts. Und so feiert man sie noch heute an einem besonderen Ort in Weimar, in der Marie-Seebach-Stiftung. 2022 führte man dort eine szenische Darbietung über ihr Leben auf. Ein Stück von Joanna Petre und Ulrika Strömstedt, daraus der gehörte Ausschnitt. Die Stiftung betreibt bis heute ein Altersheim und Kulturzentrum für ehemalige Bühnenkünstler und geht zurück auf Marie-Seebach. 1895 hat die Schauspielerin diese Stiftung gegründet, finanziert von ihren eigenen Einnahmen aus Tourneegastspielen. Seebach wollte ihren Kolleginnen, denen weniger Ruhm und Reichtum vergönnt war als ihr, einen würdevollen Lebensabend ermöglichen, sagt Ulrika Strömstedt vom Vorstand der Marie-Seebach-Stiftung in Weimar.
In diesem neu gebautes Haus in Weimar, und da sind erstmal 8 Künstler eingezogen. Die waren auch so eine Art Gemeinschaft. Die konnten oder mussten auch anbauen im Garten, selber Wäsche waschen. Aber man hatte diese Gemeinschaft miteinander und das Haus war gegeben.
Eine einzigartige Idee. Denn damals landen viele alternde Bühnenkünstlerinnen in bitterer Armut. Auf den Bühnen als Schauspielerinnen gefragt sind damals vor allem junge Schauspielerinnen. Ältere haben höchstens als komische Alte eine Chance auf der Bühne. Zudem reichen die mageren Gagen bei den meisten nicht dazu aus, Rücklagen fürs Alter zu bilden. Ganz anders bei Marie Seebach. So erzählt es das musikalische Theaterstück über ihr Leben von Joanna Petre und Ulrika Strömstedt.
Oh, 1100 Taler Gage und 2 Taler Spielgelder für den Auftritt in Hamburg. Das ist das Doppelte meiner bisherigen Einkünfte. Dann haben alle materiellen Sorgen endlich ein Ende.
Seebach gehört ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu den Top-Verdienerinnen in Deutschland und genießt internationales Renommee, Ulrika Strömstedt.
Es war wahrscheinlich damals ungewöhnlich, dass man so viel Karriere macht, aber sie war ja im Theater aufgewachsen und sie brannte für ihren Job. Sie war wahrscheinlich ein starker Verhandlungsgegner und konnte für sich sprechen und hat es auch geschafft durch ihre einmalige Qualitäten auf der Bühne höhere Gagen zu bekommen.
Marie Seebach wird 1829 in Riga in eine deutsche Schauspieler- und Sängerfamilie hineingeboren. Bereits als Kind tritt sie auf. Am Musikkonservatorium Köln ist sie eine der ersten Schülerinnen ihrer Zeit und lässt sich zur Opernsängerin ausbilden. Ihren Durchbruch erzielt sie mit Mitte 20 am Hamburger Thalia Theater. Dort spielt sie das Gretchen in Goethes Faust. Und das Publikum liegt ihr zu Füßen. Die Presse überschlägt sich mit Lob. Und die Kritiker sind hingerissen. Heinrich Laube, Theaterkritiker und Direktor des Wiener Burgtheaters, urteilt 1868 in seiner Abhandlung »Das Burgtheater«:
»Das Gretchen der Seebach ist der Solitär in dem Diamantgeschmeide des deutschen Theaters. Alles Übrige mag glitzern und funkeln. Dieses eine Stück strahlt in einer Reinheit und Tiefe, wie sie nur selten einmal in einem Menschenalter erscheint.«
Die Menschen wollen dieses Gretchen sehen. Von überall her kommen sie. Aus Berlin, Wien, Zürich, mit einem modernen Fortbewegungsmittel, dem Zug. Marie Seebach begibt sich ihrerseits auf den Weg zu ihrem Publikum. Die neue Eisenbahn macht es möglich. Zum ersten Mal kann eine Schauspielerin im ganzen Land ein Star sein. Binnen 250 Jahren hat sich die Welt für Schauspielerinnen in Europa gedreht. Geblieben ist jedoch bis heute ein ambivalenter Blick auf Frauen, die auf der Bühne stehen.
Schauspielerinnen, wie Frauen die Bühne eroberten, von Susanne Hoffmann. Mehr Geschichten von tollen Frauen, die es in die Geschichtsbücher geschafft haben, bekannteren und unbekannteren, gibt es bei unserem Kanal Frauengeschichte auf Instagram und bei Ein Zimmer für uns allein, dem Frauengeschichte-Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Reinhören und mitkriegen, wie der Autor oder die Autorin so tickt, das kann man im Podcast Buchgefühl, Lesung und Gespräch. Jede Woche eine neue Episode, jede Woche ein neues Buch. Von der literarischen Neuentdeckung bis zum Klassiker. Dramatische Wendungen, gesellschaftliche Themen und wissen die, die schreiben, immer, wie es weitergeht? Zum Gespräch gibt es dann jeweils auch besondere Stellen aus dem Buch, gelesen von Schauspielerinnen und Schauspielern. Ein Podcast fürs Buchgefühl, jeden Freitag neu in der ARD Audiothek.